Läuft. Nice, guck mal, Suff Daddy, ich bin auch Produzent, ja. Und ich habe auch so einen Beat produziert, den droppe ich immer am Anfang jeder Episode und sag, ich droppe jetzt den Beat und dann droppt er so rein. Ist irgendwas so zwischen Boom Bap und Trap. Leute nicken hoffentlich zu Hause dem Kopf. Und dann sage ich herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Hochkultur-Podcast. Mein Gast, der sich hier gerade von meinem feinsten Ananas-Weed was rollt, ist ein renommierter Produzent, dessen Namen ich schon in unterschiedlichsten Kontexten gehört habe. Von Sessions mit Untergrund-Rappern, die von seinen Beats geschwärmt haben, bis hin zu Writing-Sessions mit den Fantastischen Vier, die von seinen Beats geschwärmt haben. Ja. Er ist ein DJ, er ist in letzter Zeit auf Instagram auf jeden Fall ein sehr optisch geschultes Auge Inneneinrichter geworden und er ist heute hier, hat einen Heineken mitgebracht und dementsprechend habe ich gesagt, das ist die Joints und Heineken Episode und wir smoken heute und trinken Heineken, er trinkt Heineken, nice. Ich smoke. Es ist so, Daddy, meine Damen und Herren, schön, dass du hier bist.
Ey, schön, dass du mich eingeladen hast, vielen Dank. Ja, Mann, ich freue mich sehr. Nice Introduction auf jeden Fall.
Ja, das war echt so ein interessant, weißt du, weil viele Leute hört man einfach immer nur in einem Kontext. Ich glaube, gerade so in dieser Welt, wo alles so bubblemäßig geworden ist, ja, weißt du, und jeder so seine Szene hat, seine Fans, seine Followerschaft, ist es so, dass viele Leute in ihrer Bubble einfach so stuck sind. Und ich glaube, ich sozusagen in der Außenwahrnehmung auch oft, weißt du, wenn ich jetzt so aber Leute...
Man kann ja auch sich wohlfühlen.
Genau, man kann sich auch wohlfühlen, aber manchmal merke ich eben so dieses, ich treffe entweder Leute, die sagen aber so, oh Digga, dein Freestyle letzte Woche war so krass und die so voll on point sind, oder Leute, die sagen, ey, ich habe seit 2001, seit Weck mich auf, nie wieder was von dir gehört, weil einfach da gab es noch so MTV und so gemeinsame Nenner, weißt du?
Ich weiß voll, was du meinst mit den Bubbles. So. Ja. Ist so, ja, ich bin auch voll in meiner Bubble. Bin heute so auf dem Weg hier nach so, keine Ahnung, wenn ihr mich jetzt fragt nach irgendwelchen Sachen, die ich gerade höre, so, boah, keine Ahnung, weißt du, so. Aber...
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann irgendwie, wir uns einmal über den Weg gelaufen sind im Mojo Club in Hamburg, da war ich gerade mit irgendeiner Veranstaltung fertig und dann habt ihr danach als...
Die Ford Boys, so
aufgelegt, aber habe ich einmal kurz im Backstage-Raum mich introducen, gesagt, ich feiere, was ihr macht, da hatte ich so mitbekommen von diesem Movement, was ja mittlerweile irgendwie gefühlt neben dem ganzen Haupt-Mainstream-Rap, der super trappig geworden ist, ist ja fast das größte Phänomen, so Lo-Fi-Beats. Ja. Ne? Und da waren aber auch wirklich du, Brank und Dexter so die ersten Namen, die für mich in Deutschland so immer wieder vorkamen in so einem Kontext.
Ich finde das so ein bisschen so abwertend, so Lo-Fi. Hi-Fi-Beats, Digga, weißt du so.
Aber
wir haben Lo-Fi gemacht, bevor es Lo-Fi hieß.
Genau, denke ich auch. Also das, was jetzt so genannt wird irgendwie. Also, und überhaupt einfach quasi richtige Hip-Hop-Beats, weißt du, die sich jetzt nicht irgendeinem zeitgemäßen Trend unterworfen haben, sondern wirklich irgendwie so auf diesem Grundprinzip von geilen Loop suchen und geile Drums finden und irgendwie Atmosphäre kreieren, basieren. Und als ich angefangen habe, eben in den 90ern mit Tropf viel zu machen, der hat noch Trip-Hop aufgelegt, weißt du? Und dann gab es immer Molotow so Mittwochabends.
Trip-Hop,
so Trip-Hop-Partys, wo er aufgelegt hat. Und es war für mich die perfekte Mucke, weil ich konnte einfach im Club sitzen, schreiben, weißt du? Rap schreiben, so, weil alles waren nur Hip-Hop-Beats ohne Vocals.
Ja.
Und ich konnte das smoken, so, es war richtig good live. Und das fand ich.
Hier muss man noch nach den Instrumentals auf der B-Seite der Maxi suchen.
Was. Genau, und das war, weißt du, voll der Krampf sonst. Und auf einmal gibt es da so ein ganzes Genre, was nur darauf basiert, dass es Beats ohne Raps gibt und dann eine Legitimation für es. Und das war ja, die habt ihr euch ja auch dann irgendwie geschaffen. Oder also, wie war das zu der Zeit? Hast du schon so, wart ihr Fans von so vielen anderen Beat-Produzenten oder gab es einfach nicht genug Rapper, die eure Beats voll gerappt haben? Oder wie kam
ich
das?
Ich kannte einfach niemanden, weißt du, so, ich hätte super gern mit irgendjemand gearbeitet früher, aber ich kannte halt niemanden, da musste ich das halt selber so voll machen, weißt du. Und also da kam eigentlich so aus der Not geboren. Wie so viele Sachen aus der Not, gute Sachen aus der Not geboren werden, weißt du, so. Und jetzt muss ich auch sagen, heutzutage ist es mir manchmal auch einfach zu anstrengend, mit Rappern zu arbeiten, weißt du. Ich meine, da musst du auf Leute warten oder es sind Egos involviert oder was weiß ich. So, aber nicht immer, weil zum Beispiel habt ihr auch eine hier mitgebracht, hier mit Eloquent, hast du den auf dem Schirm?
Ja, Mann, sehr guter Rapper auf jeden Fall.
Weißt du, so, und genau, also das macht manchmal schon Spaß.
Ja, gerade eben mit so Rappern, die auch, weißt du, richtig artsy in ihrem Ding sind.
Ey, der ist so krass. Ne? So, ich habe ihm Beats geschickt und so 2-3 Stunden später hat der es zurückgeschickt, weißt du. Ich habe gedacht, so, Digga, hast du schon aufgeschrieben vorher, aber ich glaube, es war alles real, der ist ziemlich super, produktiv, nein. So.
voll.
Ja, und guck mal, wir hatten das nicht vor oder so, weißt du, was ich meine? Und irgendwie Lo-Fi, wie gesagt, mit der Lo-Fi, mit dem Begriff bin ich auch irgendwie überhaupt nicht zufrieden, so, weil ich finde, super viel Lo-Fi ist super fucking langweilig.
Ja, aber das ist ja mit allem so, ne? Ich meine, irgendwann, ich bin auch irgendwie mit erste oder zweite Generation Deutschrap und das, was jetzt gerade als Deutschrap in Playlist deklariert wird, hat höchst wenig mit dem zu tun, was ich mache, aber trotzdem sehe ich das jetzt nicht als Beleidigung, wenn jemand zu mir Deutschrap sagt. Ja, das ist ja auch oft so ein bisschen.
Koryphäe, Digga. Ich meine, das ist so.
Ja, aber du ja auch in deinem Ding, weißt du, aber trotzdem aus Mangel eines besseren Begriffes muss man ja dann oft irgendwie Genres erwähnen. Nee,
natürlich. Oder so, ne? Auf jeden Fall, klar.
Aber gäbe es einen besseren Titel, also
normale Beats.
Normale Beats, genau.
Beats halt.
Suff Daddy, bekannt für normale Beats. Ja, jetzt.
Ja, aber Lo-Fi fand ich so ein bisschen. Weil Lo-Fi ist doch Low Fidelity. Ja, weißt du, als ob das immer Low Fidelity ist. Ja. Ich meine, wie ich eben meinst, ich mache meine Beats auf dem Sofa. Ja, klar, ist jetzt nicht so High-Tech und so, aber Low Fidelity klingt nach komischem Rauschen und Knistern, was man extra noch drauf macht und so. Nee,
neulich habe ich so ein Spoof-Tutorial gesehen, so how to make a Lo-Fi-Beat, und war zuerst so genervt, weil das hat mir ein Homie gezeigt, und ich mag eigentlich nicht so diese Videos, wo man einfach sich irgendeine Materie nimmt und lustig macht über irgendwas.
Ja.
Und dann musste ich irgendwann aber wirklich lachen, weil das ist einfach geil on point gebracht worden. Dann meinte er noch so, okay, nimm dir einfach so den irgendeinen, egal welchen Schnipsel von irgendeinem Jazz-Piano so, und dann die tune den noch ein bisschen und dann macht da den Drum-Loop runter und dann ist das so.
Da ist noch die Gitarre drüber.
Dann, genau, und dann ist er noch pissen gegangen, er hat wirklich noch so das Pissen aufgenommen, einfach so das Strullern so ins Wasser, weißt du, ins Klo, und dann so ein bisschen als Atmosphäre-Ding drunter gemacht und irgendwie.
Und es hat so geklungen wie normal.
Am Ende war es dann irgendwie wirklich einfach so ein Beat, der in so einer, weißt du, Studier-Playlist laufen könnte.
Ja.
Und das wertet es aber am Ende auch nicht, trotzdem nicht ab. So, ich finde, ehrlich gesagt, meine Assoziation mit Lo-Fi ist auch so, oder diese Ästhetik, der Charme, der so damit zurückkommt, gekommen ist, auch so ein bisschen dieses Dilla-Ding, glaube ich, weißt du so, der es so geschafft hat in der Zeit, wo Rap schon super so technoid war, weißt du so, wo keiner mehr über Swiss Beats geschimpft hat, so, weil die zu Preset-mäßig klingen, sondern das war die Norm, und dann hatte er aber auch wieder so einen krassen Soul da reingebracht und irgendwie dieses Plattenknistern und so, also ich finde, ja, so kann man es auch sagen.
Aber damals kann es ja von echten Plattenknistern und so, ich meine, ey,
stimmt, heute
mal, was ich meine, so, jeder soll das machen, was ihm Spaß macht, ja, wenn jemand Spaß daran hat, Lo-Fi-Beat zu machen und das sein Ding ist, hey, go ahead, voll cool, weißt du, was ich meine? Aber es ist so irgendwie, ich habe das Rad nie neu erfunden oder so, aber ich denke dennoch so, dass man nicht immer so auf der Stelle treten sollte. Also mir geht es als Hörer auf den Keks, weißt du? Ich kann mir nicht tausend die gleichen langweiligen Beats anhören, weißt du? Aber das ist doch okay, weißt du, so Beats to Study to, da komme ich wieder zu dem Ding, dass es so ein bisschen negativ ist, weil es ist so die neue Fahrstuhlmusik für mich, weißt du? Und vielleicht bin ich einfach der verbitterte alte Beathead, weißt du, so bla. Aber ja, das ist halt so. Ich meine, es gibt halt so ein paar Koryphäen und ein paar geile Leute da halt wie in jeder Szene und vieles. Ich meine, das können wir auch genau auf jede andere Musikrichtung wahrscheinlich anwenden, was ich gerade sage.
Ja.
Aber genau, aber vieles ist einfach nur das Gleiche nochmal, weißt du, in grün und schlechter.
Und war dein Entrance in die Musik und ins Hip-Hop-Game, war es Beats machen oder warst du mal vorher DJ und dann kam das da raus?
Ja, also.
Oder Rapper oder?
So, ich habe einen größeren Bruder, der hat halt immer Hip-Hop-Platten und so, da habe ich das so gehört, aber ich habe eigentlich so genau mit Beats angefangen. Ich wollte so DJ Premier Beats nachmachen. Halt. Okay. 1999, weißt du, ein Freund von mir kam an, hat mir so ein Programm gezeigt, Sony Acid hieß das damals so.
Okay, also direkt auf dem Computer hast du angefangen?
Ja, genau, direkt Windows, weißt du, gecracktes Sony Acid. Ich meine, damals war es auch Sony Acid 3. Hat erst so ein paar Jahre gedauert, bis ich überhaupt gerafft habe, dass da Updates gibt und so. Hab 7 Jahre lang, glaube ich, nur mit diesem Ding so Beats gemacht. Alle meine alten Sachen habe ich damit gemacht, eigentlich ganz, ganz cool, weißt du so, aber genau, und das DJing, weißt du, kam
bis du jetzt dein neues Instrument gefunden hast.
Ja, genau, weißt du so.
Der Nintendo mit
Pianotasten. Monophone Synthesizer sind mein Instrument so. Und das DJing, weißt du, das kam eigentlich so mehr so, dadurch, weißt du, so, dass halt gebucht wurde, da Geld für bekommen habe und so, weißt du, so. Und mir ist auch einfach Spaß, noch meine Lieblingslieder zu spielen, aber ich bin nicht der beste DJ, weißt
du. Also das kam after the fact, du warst so Produzent und dann bist du gebucht worden, um deine Beats aufzulegen. Ich habe immer
Mixtapes gemacht und so, aber also so gesehen war ich schon vorher DJ, aber so jobmäßig ist es halt eigentlich nur durch die Beats so gekommen, weißt du. Ja. Beste Job der Welt. Ja. Leider jetzt weg, aber ja.
Ja, jetzt gerade temporär, aber denke ich auch. Ja. Umso mehr Nachfrage wird es geben, glaube ich, nach Leuten, die gute Vibes erzeugen, weißt du, so, wenn es wieder läuft.
Ey, ich bin schon so gespannt auf die Zeit, ey. Was meinst du, wie alle ausflippen? Ja.
Aber hat dich dieses Jahr, also hattest du viele Bookings, die viel durch irgendwie flöten gegangen oder wie war das Jahr für dich?
Am Anfang des Jahres das Album gedroppt und eigentlich wollten wir dazu halt so eine kleine DJ-Tour oder sowas spielen. Und so klingt es ein bisschen größer, als eigentlich ist. Aber ich war auch mal in Japan und wollte auch wieder nach Japan. Ich habe da Homies, können wir irgendwas klar machen. Hatte ich schon ein bisschen geträumt, weißt du, so.
Ja.
Und das halt dadurch so blöd gegangen. Ja. Aber zum Glück hatten wir nichts geplant, verstehst du?
Okay, also, das ist gut,
wir ja. waren so late. Wir waren ja. viel zu spät dran. Insofern halt Glück.
War bei mir auch so. Ich hätte auch was gedroppt dieses Jahr, was dann einfach auch nicht gekommen ist und dementsprechend auch keine Tour, die verschoben werden musste, sondern einfach.
Ja, ist ja dann irgendwie schade. Also, ich meine, bei dir wahrscheinlich noch krasser, wenn eine Tour verschoben werden muss, weißt du, das so. Ja. Bei mir ist das halt so. Ja, jetzt. Halt, das die Tour ist nicht das größte Geldmachtding da dran. Also es ist eh kein Geldmachtding, weißt du, was ich meine? Aber ja. so genau, das ist nicht so schlimm, wenn eine Tour ausfällt, aber halt bei einem großen Rapper kann ich verstehen. Hm. Und wann ist deine nächste angesetzt? So Ende 2021 oder so?
Ja, sowas in der Art, wie ich, ja genau. Teilen so Mitte
das
nächsten Jahr.
Das sich dann jetzt alles halt so. Das
ja,
ist
das da werden alle
wollen jetzt, weißt du, sobald Corona weg ist, alle wollen jetzt auftreten.
Das wird ja. richtig
das hat das Problem.
Overkill. Ich würde auch, ich glaube, ich buche einfach auch halb so groß, wie ich sonst buchen würde, nur weil ich nicht glaube, dass die sich, auch wenn Leute wieder Konzerte sehen wollen, dann müssen die sich so krass entscheiden pro Woche zwischen ihren Lieblings-5-Acts, so dann lieber kleinere Dinge machen. So.
Ja, und da wird das Problem vielleicht, dass eben so die Kleinen eben erstmal nicht so gebucht werden, weil wenn die Läden wieder aufmachen, muss erstmal die nehmen, die auch ein bisschen ziehen und so, weißt du. Von dem ganzen Clubsterben zu schweigen, keine Ahnung.
Ja, ich denke auch gerade so. Bei den kleinen Clubs, so ist es
man sollte eigentlich einen der Clubs kaufen, der pleite geht, aber das will ich mir nicht ans Bein hängen, Alter. Ich meine, das ist bestimmt voll der Stress.
Ja, wir haben ja gerade eben kurz bevor die Kameras angingen, hast du mich gefragt wegen meinem Restaurant, was ich ja auch irgendwie im Juni geschlossen habe nach 5 Jahren. Und
jetzt stelle ich mir eh nicht vor.
Und ich habe zum Glück mir nie einen Club angelacht. Also wirklich, ich bin bei Gastro jetzt schon so auf Halleluja, dass ich das da draußen bin und trotzdem diese geile Location halten kann für coole Kunst- und Kulturprojekte. So.
Das ist super nice.
Ja. Aber genau, ich hatte fast mal so einen Club mit einem Kollegen. Ich habe in Hamburg früher so Bounce Club, also in so einem Club, der hieß Echo Chamber, so am Ende von der Reeperbahn, so in der Endoklinik. Da habe ich so ein paar Jahre lang so eine sehr erfolgreiche Black Music Party gehabt, die Bounce Club hieß. Und dann mit Serda, der so der Dude vor Ort war, der so den Club für den Besitzer so gemanagt hat, weißt du, mit dem ich immer die Abrechnung alles gemacht habe. Der ist so ein alter Schulfreund auch von mir gewesen, so und dem ich sehr vertraut habe und der eben in dieser Club-Materie echt gut war. Und dann war so ein Club frei, genau hinterm Café Käse, so ein kleiner Kellerclub, der auch echt stylisch ist. Und dann haben wir uns ein paar Mal angeguckt und waren schon so ein bisschen drin in Kalku und irgendwann doch so, ey, nee, lass mal nicht machen. Und zum Glück, ich glaube, Nightlife schlaucht nochmal so auf eine ganz, ganz andere Art. Wenn das wirklich dein Ding ist, du musst das 24-7
oder... Ja, dann bist du auch immer da. Ich meine, ich habe Bock auf sowas, weißt du, aber es ist natürlich dann auch irgendwie, also weißt du, dann auch ein bisschen so Ruin, weißt du, steckst dir nur noch Nächte um die Ohren, weißt du, trinkst noch mehr, bla bla, weißt du, also... Irgendwie,
ich finde es bei dir, oder generell würde mich eben super interessieren, so wenn du sagst, so 99 mit Beats angefangen und dann irgendwie nicht genug Rapper quasi gefunden, um die voll zu rappen und dann irgendwann, ab wann hast du Beats released als Tonträger? Oder?
2006 dann so die erste, so durch MySpace, weißt du, hat mich so ein Typ aus Köln, also Melting Pot Music, angeschrieben, genau, es war die geilste Zeit überhaupt, muss ich sagen.
MySpace war das beste
Social Media. So krass, so aufregend und so, weißt du, was ich meine? Also irgendwie, also die erste Zeit war richtig geil. Nee, genau, und so seit 2006 halt so immer so kleine Sachen halt rausgekommen, aber seitdem halt so durchgehen, weißt du. Und das ist ja eigentlich auch das halt, was ich halt so mache, weißt du, ich will eigentlich auch allein arbeiten am liebsten, weißt du. So genau, das ist mir, ich meine, ich habe schon viele Kollaborationen gemacht und so, aber auch so, du hast doch neulich auch geschrieben, so vielleicht mal ein Beat machen und so. Ja. So schlecht im.
Du hast gleich gesagt, so, oh Gott, ich kann nicht wirklich gut zusammenarbeiten,
und,
aber
ich. Ich bin so oft in das Ding reingelaufen, dass ich, weiß nicht so gesagt habe, was ich so denke, weißt du, dann an der Session war. Und es ist irgendwie bescheuert auch, es hat was mit mir zu tun, aber dann spiele ich irgendeinen Druck und dann denke ich mir so, weißt du, so, dann bin ich einfach nicht. Dann kann ich einfach nicht musizieren meistens, weißt du so.
Ja.
Und da habe ich jetzt einfach vorgenommen, das einfach direkt zu sagen und ja, dann passt das auch, weißt du. Ich hätte fast deinen Podcast abgesagt, aber ey, Digga.
Gut, dass du hier bist. Ja. Aber letztendlich feiere ich es umso mehr oder bin immer interessiert an Leuten, die eben so Sachen zu einer Selbstverständlichkeit gemacht haben, bevor sie offiziell eine Selbstverständlichkeit waren. Weißt du, also gesagt, so zu der Zeit, also wo du quasi...
Das gemacht habe.
Nee, aber so, im Sinne von...
andere gemacht, aber...
Hattest du dann irgendwelche Vorbilder lokal, die mit Beats Geld verdient haben, ohne mit Rappern zu arbeiten?
Nee, das nicht. Da war ich noch voll.
Das meine ich ja.
Madlib de la Primo.
Ja, genau. Madlib. Und selbst diese sind, obwohl die auch geile Instrumental Releases haben, gerade Madlib und Dilla, sind die trotzdem primär in der breiten Masse bekannt für Beats, die sie für Rapper gemacht haben.
Absolut, genau, absolut. Weißt du, so, also
und deshalb interessiert mich einfach so, wie kam diese Entwicklung oder wie, also einfach für die Leute da draußen, so wie kann man sich das vorstellen, dass du, weil wenn du auch sagst, DJen ist nicht der größte Teil von deinem Job. Wie machst du denn, wie macht man Geld als Produzent, wenn man nicht an Rapper Beats verkauft?
Ja, so DJen, doch, ich meinte so, DJen war eigentlich die größte Einnahme.
Ach so, war die größte Einnahme. Job, ach so, okay. Schon.
Genau. Und dadurch bin ich halt so reingerutscht, ja, das Produzieren. Und ich sag mal, keine Ahnung, es ist halt eine Underground-Nische-Sache, weißt du, so, du machst halt so, keine Ahnung, ein bisschen Kohle halt durch die Platten, je nachdem, wie viel, ja, du halt so machst, weißt du. Aber das ist halt auch jetzt nur nicht die Welt. Und klar, eigentlich muss halt halt Touren und DJ-Gigs spielen, mhm, am Wochenende. Das ist eigentlich die beste Option. Oder du machst wie Dexter, mein Homie von Belly Ford Boys. Mhm. Der hat hier eine Nummer für Co. produziert, da eine für Casper, bla bla, mhm, weißt du. So kommt auch Kohle rein. Also ich meine, wenn er, glaube ich, richtig Kohle machen will als Produzent, musst du Platzierung haben, weißt du. Das ist halt das Beste, so denke ich, weißt du. Ja. Aber ja, also keine Ahnung, so da bin ich halt auch da, weißt du. So, ich kann nur mein eigenes Ding für mich selber machen. Wenn mich jetzt irgendjemand fragt, weißt du, irgendein Star so, komm, weißt du, mach mir ein Beat für mich so, dann, mhm, ja, klar, würde ich das wahrscheinlich hinkriegen, aber es ist super viel Stress, weil sobald ich jemand irgendwie entsprechen muss, dann bin ich voll unsicher, so, keine Ahnung, was wollen die jetzt?
Dabei wollen die ja genau, dass du bist
eigentlich. Ja, ne? Genau, also aber guck mal, ich habe auch so ab und zu so, also das mache ich natürlich ab und zu auch noch so Werbejobs oder so, ja. Kommt irgendjemand an und sagt so, ja, wir wollen hier so ein Beat oder so ein Beat und dann versuche ich das und am Ende, weißt du, was sie am Ende alle wollen? Einfach nur 808 Drums drunter. Ja. Aber die können das halt nie ausdrücken, weißt du? Mhm. So, ja. Und das ist halt so voll stressige Arbeit, weißt du? Das ist super stressig.
Wenn so zu Dienstleister.
Genau, für mich ist das Stress. Ja. Es gibt halt Leute, die können das voll gut, weißt du? Ja. Es gibt auch Leute, die sind super gute Beat-Dienstleister oder so. Genau, und also, ich meine, wenn du Kohle machen willst, dann rate ich vom Underground-Beatmaking ab. Verstehst du? So, ja. Man muss was anderes machen, aber also mir ging es auch nicht ums Geld, weißt du? Ja. Und ich meine, eine Zeit lang, ich hatte ein paar Jahre, da habe ich echt voll gut gelebt, muss ich sagen, weißt du? Jedes Wochenende ein paar gut bezahlte DJ-Gigs und so, ja, geht schon und weißt du, so, und klar, so ein bisschen Verkäufer und Tantiemen. Und ich meine, Spotify ist heutzutage halt, weißt du, diese 0,0037 Cent so, das bringt halt nicht so viel, weißt du, was ich meine?
Nee, das ist schon, also ich höre eben bei manchen Produzenten, dass sie tierisch unglaubliche Umsätze haben, nur durch diese Listen, was du als Fahrspulmusik.
Und das ist echt krass, gibt Lo-Fi-Listen, weißt du, gibt es so Beats, die haben 40 Millionen Plays, 40 Millionen, und ich denke mir so, Alter, das ist der langweiligste Beat, den ich je gehört habe, weißt du, wie kriegt der Scheiß?
Ja.
Aber das ist so, ich meine, ich sei denn allen gegönnt, weißt du, so.
Und die sind aber, also, und ich mein, bist du in diesen Listen Plays viel vertreten halt mit deinen Sachen, oder hast du das Gefühl, da hast du schwerer reinzukommen, oder ist das auch so eine Sache von, hat man es da leichter, wenn man irgendwie beim bestimmten Label, also ist das so ein bisschen also korrupt oder wie?
Ich überlasse das alles dem Zufall und ich glaube, da sitzen einfach ein paar nette Leute an so Paradise Playlist, weißt du, die ich so über die letzten 10 Jahre so kennengelernt habe, weißt du, die mich da absolut rein pushen. Das habe ich auch voll gemerkt, bei dem Album bin ich in einer dieser großen Playlists mit 1,5 Millionen Leuten oder so gelandet und die haben halt so direkt ein paar hunderttausend Plays und die anderen dümpeln irgendwo bei 20.000, 30.000 rum, weißt du. Und da merkt man, das ist halt super krass, weißt du. Ja. Nämlich auch immer dankbar den Leuten, danke, weißt du. Ja. So, aber aber auch dadurch kannst du nicht richtig Geld machen, weißt du. Also klar, doch genau, wenn du einen Laufer hättest, 40 Millionen Plays und so, aber ja, kann ich nicht darauf hinarbeiten, weißt du.
Nee, genau, Plan kann man es ja eh immer nicht. Hast du da nicht mal was bei den Fantas platziert, ein Beat?
Nee, eben nicht.
Das ist echt geil, ne? Weil ich wüsste, in jeder einzelnen Writing-Session haben wir irgendwann auf Beats und das eine Mal war eben das Credo für dieses letzte Album, war so ein bisschen so auch Stadien, weißt du, und so voll viele von den Beats waren eben so, also diese Fanfaren, weißt du, so alles ist so groß. Und dann haben wir eben nur so, weißt du, war so das quasi das Auswahlkriterium für Beats und dann aber mittendrin auf einmal Smudo so, aber den finde ich auch voll geil und dann sind richtig verkifft, also auf der Beats so richtig so, alle nur so auf einmal, weißt du, so in Trance da gesessen, nichts mehr gesagt und ich fand es einfach so cool, dass in so einem Kontext, weißt du, so irgendwie dein Name immer fällt und das auch, weil das ist eben auch mehr als nur so irgendwie so Lo-Fi und also es hat ja auch so eine musikalische Qualität, die irgendwie, also deshalb bist du ja so Daddy und es gibt ja nur ein paar von diesen Produzenten, die man wirklich beim Namen kennt. Es gibt bestimmt diese Lo-Fi-Produzenten, die 40 Millionen Plays haben auf irgendeinem non-deskripten, weißt du, ja, Scheiß-Beat, der einfach seicht im Hintergrund läuft. Aber ich meine, dich kennt man ja genau für den Style. So.
Ja, genau. Und da muss ich fragen, willst du lieber die 40 Millionen Plays oder das, weißt du, so. Aber voll. Nee, ich will einfach nur ich sein. So schon, weißt du, so.
Aber wie kam das so? Ich finde das immer interessant, wie Leute zu dem werden, weißt du, weil man vermeintlich ja in dieser Welt immer so geschult wird von Erfolg ist höher, schneller, weiter und deshalb feiere ich eben gerade die Leute und schreibe die persönlich auf Insta an und weißt du, als du die schöne Platte hier rausgebracht hast, geschrieben so, oh Digga, super geil, wenn das ein limitiertes Vinyl ist, ey, ich hätte super gerne eine, würde ich dir gerne.
Ist das normale jetzt nur,
ist all good. auch unlimitiert. Nee, aber weißt du, so deshalb, ich finde es immer genau interessant, wenn sich Leute für ihren Weg entscheiden, statt den vermeintlich, weißt du, so konventionellen Weg.
Aber es liegt einfach daran, dass wenn ich nicht meinen faulen Weg des geringsten Widerstandes genommen hätte, wäre ich immer gestresst, weißt du, was ich meine? Ja. Und es gibt halt Leute, weißt du, die sind da vielleicht so stabiler, aber ja, dann hätte ich das auch gar nicht machen können, weißt du, was ich meine? Das mache ich ja einfach nur, weil es mir alles voll Spaß macht, weißt du? Und klar, so zum Ende der Platte ist manchmal ein bisschen Stress mit der Abgabe oder so, aber... Und
in der Außenwahrnehmung, ich meine, ich verstehe auch...
Weißt du, guck mal, ich habe ja auch sowas wie Neid und so, weißt du, was ich meine? So volle Pulle und hatte ich früher sogar viel mehr, ja, und... das tut mir einfach überhaupt nicht gut. Aber da habe ich auch gemerkt, so weißt du, so ich habe halt Neid bei Leuten, wo ich einfach eh nicht mithalten kann oder auch nicht mithalten will, weil das ist einfach nicht mein Ding, weißt du, was ich meine? Und es bringt einfach nichts, weißt du, was ich meine? Und da muss auch realistisch sein, weißt du, was ich meine? Also
ja, ich finde es trotzdem immer, wie kommt man da hin, ne? So, weil so viele Leute gehen eben nicht den Weg, der dann so zu der Erleichterung führt, dadurch, dass man sagt, ey, vielleicht habe ich nur meine Nische, aber ich bin vollkommen cool in dieser Nische, füll die aus, die füllt mich aus, so, sondern ja, so. Immer der nächste Schritt ist ja immer das, was einem abverlangt wird. Also ich wäre auch vollkommen cool damit gewesen, immer Underground-Rapper zu sein, aber dann war mein erstes Album auf einmal auf Platz 4 und seitdem klar, jedes einzelne Album nutzen, Top 5, weißt du? Weißt du so. Und dann muss man, also ist
du musst dieser, nutzen und ich meine, mir fehlt da vielleicht auch einfach die Ambition, weißt du, was ich meine, aber ja, irgendwie so. Aber Digga, kann ich noch einen Heineken haben?
Ja, voll. Ich hab das hier schön für dich.
Richtig geil. Voll griffbereit, nice. Dankeschön. Ja, deshalb, ich meine, das kam einfach so. Und weißt du, ich muss auch sagen, halt so, ich bin generell halt sehr, ich bin Glückspilz im Leben, weißt du, mir geht's gut, weißt du, ich hab eine nette Familie, weißt du, so, bin immer behütet aufgewachsen und so. Irgendwie, weißt du, so, da, also ich brauche gar nicht mehr, weißt du, was ich meine?
Ja, das ist super gut, ja.
Außer noch mehr geile Möbel gerade, weißt du?
Möbel, ne, ja, auf jeden Fall. Ja. Da bist du auf der Suche. Was sind denn deine, also genau, du sagst Dilla, Madlib, Primo, das waren noch so richtig die Dudes, die dich beeinflusst haben?
Ja, ich meine halt aller Pete Rock, also die ganzen üblichen Verdächtigen, Pete Rock, Eric Sermon, keine Ahnung, davor noch Marley Marl, alle möglichen, weißt du.
Was bist du für ein Jahrgang?
79,
ja, ich bin 77, Ende 77, ja. Das sind, ja, so. Sind wir nicht weit auseinander, haben schon noch so die gleichen.
Und ich habe einen älteren Bruder, der ist 3 Jahre älter und der hatte so Ende der 80er, Anfang der 90er, immer alles, was Hip-Hop-mäßig abging, hatte irgendwie, weißt du, und dadurch habe ich das irgendwie relativ früh alles so mitbekommen, weißt du.
Und wer sind die Dudes denn so jetzt aus den letzten 10 Jahren, die dann dich noch inspirieren und dir einen Kick geben, so wo du so denkst, so, okay, das ist richtig State of the Art, weil irgendwie ist ja auch alles ein bisschen so leicht geworden im Sinne von, weißt du, so Technik macht ganz vieles leicht. Wir können irgendwie, früher ging es höchst High Pass, Low Pass oder so, jetzt kann man wirklich mit irgendwelchen Plugins, die, weißt du, ein ganzes Lied extrahieren, so, ich will nur den Bass, ich will nur die.
Was ich geil finde.
Ja, genau, man kann viel mehr machen so und irgendwie schränkt es ja teilweise auch dann ein und teilweise erweitert es den Horizont und.
Weißt du, auf der einen Seite so, also was ich immer merke, so Limitierung machen halt super kreativ, ne? Und wenn ihr vorstellt, also ich könnte nicht auf so einer alten Maschine arbeiten mit 5 Sekunden Audiospeicher oder was weiß ich und so. Ich bin halt mit einer Festplatte aufgewachsen, so, weißt du? Und deshalb so die Limitierung, die dann so ein Dilla oder so hatte mit einem PLC, weißt du?
Ja, wie auch.
Genau,
Casio FZ1.
Stell dir mal vor, was der so mit Ableton machen würde.
Ja.
Voll krass, weißt du? Krass. Keine Ahnung, aber ich habe die Frage vergessen.
Aber glaubst du, also es sind für dich diese, ich finde, für mich, ich sehe das immer alles so, auch die Limitierung hat voll viel Sachen richtig geil gemacht und super viel Charme und Innovation reingebracht, aber ich finde es trotzdem scheiße, sich auszukotzen über diese ganzen technischen Wunderwerke wie Autotune oder eben Sample-Chop-Algorithmen, weißt du, wo ich den Sample nur reinchoppe und der hat mir direkt an allen Anschlagspunkten das schon vorgechoppt, statt dass ich mir eine halbe Stunde meinen, weißt du, Sehnenscheibenentzündung hole an der MPC und weiß, so.
Also eigentlich müssten Leute jetzt da viel mehr bessere Beats machen, weil die ganze Arbeit abgenommen wird. Eigentlich bist du ja viel schneller da, aber ist ja nicht so.
Und wer sind die Dudes, wo du denkst, so die
das macht auch fauler, weißt du, und nimmt halt ein bisschen eben den eigenen Touch halt so vielleicht weg, weißt du, weil früher musste halt jeder so sich seinen Weg suchen, um High Pass zu machen, weißt du, so, da gab es nicht so das eine Ding und so, aber auf der anderen Seite, ich finde jede technische Neuerung super geil, ich hätte auch voll Bock auf dieses Programm, was wirklich die Spuren auseinander nimmt und so, mega geil.
Von Isotope, glaube ich.
Und ab und zu mache ich das auch so, weißt du, wenn ich von irgendwas einen Remix machen will und darunter ist echt nur so ein minimaler Beat, dann geht das ja, weißt du. Wenn es über so viel deeper Musik ist, dann kommen da super viel Störgeräusche irgendwie raus. Aber auch das kann manchmal sogar geil sein. Mhm. Deshalb, ich finde die technische Sache eigentlich ziemlich geil, weil guck mal, ich meine, ich bin mit einem scheiß Computerprogramm aufgewachsen, gecrackt einfach so umsonst, das hat alles bei mir gemacht.
Ja, das ist auf jeden Fall schon ein geiler Vorteil. Wir haben irgendwie, wann haben wir unseren ersten Sampler geholt? 93 und das
ja, 94. Ja, Digga, wie kryptisch die waren, verstehst du? Ich kann die immer noch nicht bedienen. Also ich habe mich auch immer gefragt, wie kann man was Geiles mit diesem viereckigen, komischen Ding machen, weißt du, was ich meine? Das leuchtete mir nicht ein, so, aber es ist so.
Was war denn nach dem Computer das erste so Hardware-Equipment, was du dir gekauft hast?
Mikrokork.
Geil, der Kork, kleine.
Mikrokork, kennst du, genau.
Ja, der ist super.
Der hat dann auch immer einen Sound, ey, so ein paar Jahre voll definiert, weißt du. Ja. Das ist richtig geil.
Mit dem Mikrofon hast du auch reingesungen und...
Ja, so ein bisschen, da nicht so viel, aber das Mikrofon ist richtig scheiße, was hier mitliefert.
Ja.
Aber auf jeden Fall so, da gibt es so einen quakigen Enten-Sound, der ist eine Zeit lang mein Markenzeichen geworden.
Ah, okay.
Enten-Sound, weißt du, aber... Okay. Das Ding ist einfach so schön und ich, guck mal, ich kann keine Noten lesen, ich habe nie ein Instrument gelernt, aber ich habe dann auf den kleinen Tasten angefangen überhaupt so zu spielen. Wenn ich jetzt an so einem großen normalen Synthi sitze, das ist mir viel zu groß eigentlich. Ich will immer die kleinen, Alter. Weißt
du? Ja. Geil. Und du sagst analog Synthi, die sind aber dann so ein bisschen dein Ding geworden, also hast du da
ich habe mir so ein paar geholt, aber also ich habe mir ein paar geholt, das ist irgendwie auch mal geil, an den ganzen Knöpfen rumzudrehen, das ist halt was ganz anderes als am Computerbildschirm. Weißt du, so, das ist was ganz anderes. Aber auf der anderen Seite präferiere ich VST-Instrumente dennoch darüber, weil ich sitze einfach auf meinem Sofa, da bin ich am kreativsten, da geht es mir am besten, weißt du. Und dann kann ich das alles so automatisieren. Und jetzt kommt der Punkt so, guck mal, ich kann keine Akkorde so spielen. Ich kann die nicht spielen, die ich spielen will.
Ja.
So, ich suche mir das so zusammen, weißt du. Ich gucke mir ein paar ab oder, weißt du, neben Sample, mach so bei Ableton, gibt es diese Funktion, so, du kannst so... Harmony to MIDI machen, weißt du? Packst ein Sample rein. Ich meine, das funktioniert nicht immer. Oftmals kommt auch Scheiße raus. Da gibt ja manchmal einfach die Akkorde raus, weißt du? Denke ich mir, oh, geile Akkorde, mache ich da ein bisschen weg. Schieb diese rum und der größte Vorteil kommt jetzt, weißt du? Das schiebe ich dann einfach in die verschiedenen VST-Instrumente. Da gibt es ja Emulationen von allen möglichen. Und hör mir das so an. Das macht am allermeisten Spaß, Digga. Das macht mir so viel Spaß. Das kann ich stundenlang machen, weißt du? Bevor ich überhaupt ein Beat mache, verstehst du?
Okay, einfach irgendwas.
Ich mache nur stundenlang alles an, weißt du?
So ein paar MIDI-Noten zu haben und dann kannst du einfach durch deine ganze Sound-Library durchskippen und dann einfach...
Und weißt du, so halt dann so... Ich habe eben von Dexter gesprochen und Brainquester mit dem beiden, die Betty Ford Boys. Der ist eben das Gegenteil von mir, Digga. Der hat jetzt eine Synthi-Sammlung. Kannst du gar nicht vorstellen, ja. Und der ist halt da so voller Experte. Und natürlich ist der Sound auch irgendwie so leicht geiler.
Mhm.
Aber das ist mir irgendwie egal. Also weißt du, guck mal, irgendwie der Unterschied ist so gering, finde ich, weißt du, dass diese ganze Wartung und, weißt du, schief fein getunte Instrumente, die dann irgendwie doch nicht passen, was weiß ich, weißt du, manchmal werde ich verrückt, den fein zu tunen, dann passt das alles nicht. Und das passiert mir halt nicht bei VST.
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Und die müssen auch nicht 5 Minuten irgendwie aufwärmen, irgendwelche Plugins, bevor sie
natürlich klingt es irgendwie ein bisschen geil und dann kannst du mehr drehen, aber ich habe einfach so ein paar meine Sachen, die ich so mache und irgendwie macht es halt so voll Spaß.
Ja.
Und diese Limitierung, ich sitze nur da am Trackpad, super fucking geil, weißt du, also... Sonst laufe ich rum, das eine ist nicht angesteckt, das andere ist gerade nicht ein, weiß ich nicht, am Strom und bla.
Ja.
So, ja.
Hast du schon mal so Beats live irgendwie auf Twitch oder ist das so ein Ding, was mal irgendwie so Leute mal an dem Prozess teilnehmen lassen?
Das ist super, super Horror für mich, verstehst du?
Das ist
noch schlimmer als zusammen Beats machen. Vor anderen.
Ja, stimmt.
Nein, das kann ich nicht machen. Müsste ich vorbereiten und so, aber es ist mir zu viel Arbeit.
Ja. Ich weiß noch damals, als Ryan Leslie, weißt du noch, diese Videos, die rauskamen, so, wo er irgendwie im Studio ist und alle Instrumente nacheinander spielt und dann das Ding einsingt und dann kommt noch die Trompete geliefert und ich weiß, dass diese Dinger gingen so ab, als wären das irgendwie Pop-Videos.
Ich mochte den Typen nie dafür, ich weiß auch nicht.
Aber irgendwie ist so dieser Prozess, interessiert dich das? Also guckst du gerne anderen Leuten beim Arbeiten zu? Guckst du dir so Beatmaking-Tutorials an oder wo?
Nee, guck ich mir eigentlich nie an und wenn ich mal manchmal was sehe, bin ich mir so, oh shit, ja, ist ja doch ganz interessant, aber Beatmaking-Tutorial so, nee, weil ich weiß ja ganz
genau. Nee, nicht Tutorial, aber jetzt zum Beispiel so Kanye and Timberland making a beat in the studio und so.
Ich weiß, da gibt's auch diese, nee, das guck ich mir erst nicht an. Ja. Irgendwie interessiert mich das auch gar nicht so, weißt du. Und irgendwie, also, ich meine neulich so, kennst du Tuxedo, Mayer Hawthorne und Jake One?
Mhm.
Jake One hat auch für alle möglichen geilen Ami-Rapper was gebaut, aber die haben noch diese
so ein Boogie, so ein
Boogie, diese Boogie-Dance-Gruppe Tuxedo.
Ja.
Und dann die so Videos, die Musik gemacht haben. Und da habe ich mir so abgeguckt, wie Mayer eben so die Akkorde einspielt, weißt du? Der Beat läuft, der macht den einen Akkord, hört so durch, macht dann den nächsten dazu.
Hm.
Wo ich immer dachte, so, ey, ich muss das alles so hintereinander spielen, boah, wie soll ich das denn machen und so, weißt du?
Ach so, ja.
Und da habe ich schon was gelernt, weißt du?
So, Aber dann also generell, so wo, was sind denn deine Inspirationsquellen?
Obwohl, weißt du, so, also ich Ableton, also ich habe ja eben von Sony Asset erzählt und ich hoffe, das ist nicht so langweilig, weil eigentlich das, was ich mache, finde ich eigentlich das Langweiligste der Welt, darüber zu reden. Aber wenn du mich fragst, ist mir eine Ehre, jetzt zu sein.
Ja, voll, nee, das ist ja, manchmal muss eben auch Nerd Talk sein. Also ja, es genau, gibt ja genug Leute, die es interessiert und manche Leute, die jetzt manche Begriffe nicht checken können, die ja googeln. Das sind wir in dem Zeitalter auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ich habe irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre oder 17 Jahre oder so mit einem Programm Musik gemacht, ja, Sony Asset. Ja. 17 Jahre oder so, verstehst du so? Oder halt 15, ich weiß nicht mehr genau, aber dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, umzusteigen auf Ableton. Und da habe ich zum ersten Mal angefangen, Tutorials zu gucken, ja, über Ableton. Und ich muss sagen, es war super geil. Es hat mir so viel gebracht, Tutorials, seitdem ich voller Fan, weißt du.
Krass, okay.
Ich hatte irgendein Problem, habe mir das angeguckt und das ist schon...
Ja, ich hatte immer schlechte Erfahrungen mit Tutorials. Immer genau, wenn ich irgendwas wissen wollte über irgendein Gerät oder so, dann waren die Tutorials so scheiß erklärt.
Ableton macht selber die Tutorials.
Ah, okay, ja. Funktionen, genau, das ist gut.
Straight on point, sind also für mich einfach nur... Cool. Ich habe ein Problem, genau das muss ich wissen. Und so, oh, fucking geil.
Ja, das ist Hammer. Ist auch irgendwie ein krasses Programm, weil es eben für live auch gemacht ist. Ne? Also benutzt du Ableton live oder das andere?
Nee, ich benutze immer die lineare Version. Weißt du? Mit dem Live-Gedöns komme ich nicht klar. Okay.
Aber man kann eben super schnell super viele Sachen machen, die jetzt bei mir im Logic müsste ich, wenn ich jetzt 20 BPM langsamer machen will und da ist viel Audio drin, weißt du, muss ich jede einzelne Spur dann sagen, so, du musst jetzt auf Speed reagieren, weißt du, aufs Tempo reagieren und so. Und das, glaube ich, solche fundamentalen Änderungen in dem Beat zu machen, ist super leicht bei Ableton, ne? Also das stretchen ist, und Samples reinziehen und Tempos ändern. Ja, also
da machst du zum Beispiel einfach Master Speed, weißt du, Master BPM, das ist... Und da ist super geil, die haben echt an alles gedacht, was die Programmierer von Ableton, die sind so fucking geil, die haben echt an fast alles gedacht. Und das ist so wie Photoshop, also, weißt du, früher habe ich Photoshop benutzt, so 10% von Photoshop macht noch 90% andere geile Sachen, die ich noch nicht mal getoucht, weißt du.
Ja,
und so ist mit Ableton auch, ey, also mit Ableton
kannst du... Ja, du kannst auch Licht ansteuern und alle
an der Oberfläche. Reicht mir aber, weißt du, so.
Ja, voll. Aber was sind denn so die Sachen, die dir, so die... Weil bei mir ist zum Beispiel, weil ich ja so Multitasking-mäßig, ich mal super gerne Graffiti, dann mache ich auch super gerne Beats und ich rap super gerne und ich schreibe super gerne. Und dann muss ich eben immer so, weißt du, wenn ich irgendeinen geilen neuen Rap höre, dann habe ich Bock, was zu rappen, wenn ich ein geiles Graffiti sehe. Also weißt du, ich weiß immer genau, wo die Inspiration...
Aber ist eigentlich super gut.
Genau, hat mir auch voll geholfen, eben nicht so zu stagnieren und dieses, ich habe jetzt Writer's Block und kann nicht schreiben, Schreibblockade, weil immer irgendwas, weißt du, gerade läuft und irgendwas entsteht. Aber deshalb, gerade bei Beats ist oft bei mir so, ich hatte mal echt die Ehre, ja, mit Dilla zu arbeiten damals fürs ASD-Album.
Mann, ich kenne auch die beiden Beats, sag mal, wo die Party ist und...
Nee, sag mir, wo die Party ist von Diamond D, aber so. Der eine ist dieser Komm schon, heißt der, glaube ich, so der Song und der andere war der Remix von Hey Du.
Ja.
Und
für uns war es damals eben super krass, weißt du, von wegen so, weil wir haben irgendwie immer gedacht, wir sind die Einzigen, die das checken.
Ja.
Weißt du, das war also wie eingebildet, weißt du, wir da gedacht haben, von wegen so, da haben wir gar nicht gedacht und dann haben wir das gehört und war richtig geil. Ja,
Mann.
Krass.
Und der war und eben hier genau, echt hier in der Hood sogar am Paul-Lenke-Ufer bei Desu in seinem alten Studio, da war Dilla und Frank von Frank and Denk drei oder vier Tage. Und er hat uns eben diese Beats gegeben auf CD und dann hatten so einen kleinen Ghetto-Blaster, um die Beat-CDs zu hören, um uns Beats zu picken. Aber wir hatten natürlich
so... Wie war da drauf auf der CD?
Das waren immer diese Volumes, immer so 10 bis 12. Genau, immer diese Batches. Also
ich kenne die alle.
Einfach so zusammengemixt, immer so, als wäre es schon ein kleines Mixtape mit so Übergängen aus irgendwelchen Game-Shows. Und
krass, Alter.
Ne? Also so eine krassen kleinen Kunstcollagen. Und ich weiß immer, so wenn ich die damals gehört habe, so dann... Danach habe ich dann einen Beat gemacht, weißt du, so, weil es einfach so inspirierend war und so auf den Punkt gebracht hat, was diese Kunstform geil macht.
Das ist so inspirierend und genau, und da ist er doch so speziell, dass es so inspiriert, ja. Es gibt super viel Musik, die so daher plätschert eben nicht, aber
genau, der Typ. Und deshalb nagel ich dich jetzt fest, ich habe dich da dreimal gefragt.
Hast du die CD noch?
Nee, Mann, ich habe die auf den Rechner damals dann importiert und dann habe ich den Rechner irgendwie nicht gesaved und irgendwie ist der abhanden gekommen. Ich habe gerade vorhin Jens erzählt, hier meinem Homie, dass ich zwei Sachen in meinem Leben nur wirklich den Nachtrauer, außer ein paar Menschen, die man verloren hat, aber materielle Dinge, wirklich nur zwei Plattenkisten, die ich in meiner Flut immer im Keller verloren habe und diesen Batch auf Dilla Beats. Also ich hatte wirklich 100 Dilla Beats, die über die Jahre dann auch immer wieder, dann kommt ein neues Buster oder Della Soul Album, dann ist auf so, das ist der Beat von, weißt du, CD6 und so.
Was voll krass ist, ich kenne so ein paar von den Batches, waren noch so voll die Demos und dann hörst du das auf einem Album so richtig so, oh fuck, das klingt so viel lauter und viel geiler noch. Also noch.
Und ich habe aber gerade in Busta Rhymes Podcast, also bei Talib Kweli ist gerade diese Woche Busta Rhymes im Podcast gewesen und der hat erzählt, dass Dilla nie Spuren danach geschickt hat. Also immer die Sachen, die auf diesen Alben sind, das sind immer die Two-Tracks von diesen Badges und die Lupen, die sich dann...
aufgeblowt.
Das ist echt nur Mastering sozusagen. Ja. Die haben keine Einzelspuren davon gekriegt. So.
Aber es ist voll smart, weil der hat auch seine Art und Weise, das zu mixen. Die Leute hätten es.
Ja, ja, voll. Das. Wie ist das bei dir mit Mixen? Mixst du deine Sachen selber?
So meine erste Platte habe ich mixen lassen. Ich meine, da hatte ich noch gar keine Ahnung. Ich habe immer noch keine Ahnung, aber da war ich ganz schlimm. Da habe ich so alle Kompressoren so weit aufgedreht. Grauenhaft. Und
ich habe gehört, Kompressor macht fett.
Der Mastering-Engineer meinte so, kannst du nicht machen. Meinte ich so, wie kannst du nicht machen, weißt du? Und dann habe ich ihm die Spuren geschickt und mir war das so richtig peinlich, also wie die Platte geklungen hat, weißt du? Das war ein kleines Trauma für mich, ehrlich gesagt, dass ich danach nicht, ich master das vor. Ja. Ich gebe den Leuten, also ich mache so ein, mein Master und dann sage ich so, die sollen es halt noch laut und was weiß ich machen, weißt du? Vielleicht noch irgendwo aufräumen unten in den Frequenzen oder so, aber... Genau, so Spuren schicke ich auch nicht.
Also hast du auch so die Erfahrung gemacht, dass er eher verschlimmbessert wird durch Erfahrungswerte? Also weil die Leute haben das ja oft studiert oder...
Genau, die Leute sagen, du musst das so und so und so machen. Ja. Und mein Sound kommt daher, dass ich das einfach so ein bisschen falsch mache, weißt du? Mhm. Genau, und das so und das geht dann halt weg. Und das ist dann so eine Scheiße.
Ja. Ja. In Amerika gibt es ja so voll viele, gerade so Leute, die so richtig so die True-Hip-Hop-Produzenten, auch so ein Marco Polo zum Beispiel aus New York, der zum Beispiel bei so NBA 2K-Beats, glaube ich, so diese ganzen Beats, die nicht von irgendeinem Hit sind, sind dann alle von Marco Polo oder so. Ja. Gibt es hier in Deutschland langsam so Nischen, die sich auftun, wo man mit geilen Beats einfach irgendwie, weißt du, so im Entertainment-Bereich gibt es so Games oder irgendwie sowas? Ja, so oder?
Games wäre ziemlich geil, ne? Wenn dann beim FIFA zu landen, glaube ich so. Es würde mich mal interessieren, wie viele da kriegst, nicht, also... Aber nee, weiß nicht. Also ey, ich bin eh nicht am Puls der Zeit, verstehst du? Ich frag da so nicht nach, aber ich hätte Bock, mal einen bei FIFA zu platzieren. Das wäre.
Ja. Bist du ein Zocker?
Ja, aber nicht FIFA. Also ich meine, ich war früher, weißt du, ich bin so aufgewachsen, so als Kind, so ich habe nur Nintendo gespielt. Meine ganze Kindheit habe ich nur Nintendo gespielt, weißt du, so das ist so meine Zocker-Vergangenheit.
Deshalb eben auch hier dieses kleine Nintendo, diese Hommage.
Genau. Und auf einer meiner ersten Platten habe ich so ein Virtual Boy, weißt du, das war so der 3D-Versuch aus dem 90er von Nintendo. Also ein rares Ding. Ja. Aber ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen Cyberpunk 2077 gekauft, falls jemand kennt, keine Ahnung, weißt du. Ich hatte, also ab und zu hole ich mir so Blockbuster-Games und habe Bock, dir so ein bisschen zu zocken, weißt du. Aber dann zocke ich das ein paar Tage nach mir so. Es kommt einfach nicht mehr das Gefühl von früher auf. Ja. Und ich chase immer noch die Glückseligkeit meiner Kindheit.
So weißt Mario Kart, also weißt du, so richtig diese...
Super Nintendo war meine Zeit, verstehst du? Super Nintendo. Und das kriege ich halt nicht wieder. Aber ab und zu probiere ich es so. Und es macht dann ab und zu Spaß, ein bisschen so... in eine andere Welt oder so, aber irgendwie, das kickt halt nicht mehr so, weißt du.
Ja. Aber Musik kickt immer noch so, wenn du dich hinsetzt, bist du immer also inspiriert oder wie läuft das bei dir so, dein Flow?
Ich mach so voll oft monatelang gar keine Musik.
Was machst du?
Monatelang gar keine Musik, voll oft. Oh. Und dann kommen ehrlich gesagt so bei mir meistens so in so ein paar Wochen so Eruption, weißt du, und dann mach ich so, keine Ahnung, so ein paar meiner besten Sachen, so in zwei Wochen, die so voll inspiriert sind. Und dann irgendwie mache ich das, also ich setze mich auch nicht so hin und sage so, ich muss jetzt Musik machen. Das habe ich eine Zeit lang probiert und irgendwie dann ist der Witz dabei weg und dann macht es so, ich kann keine Fließband-Beats machen. So.
Ja.
Und das ist auch, wie du eben gesagt hast, manchmal höre ich irgendwas und denke mir so, boah, ich habe jetzt so Bock, ein Beat zu machen, weißt du, da habe ich so eine Idee, also ohne genau zu wissen, wohin es führt. Ja, weißt du, boah, Alter.
So ein Spirit.
Und manchmal könnte ich genau dieselben Audio-Files von mir haben und denken so, das ist super langweilig, weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja. Also das ist Quatsch. Aber ja, irgendwie so. Also genau, ich warte echt so auf die Muse und so. Deshalb dauert es bei mir manchmal auch länger, weißt du, bis ich es rausbringe. So.
Aber war das so ein Gewöhnungsprozess? Weil ich meine, das musstest du denn ja auch, du hast ja auch erzählt mit dem Neid-Ding, so, das musstest du denn ja auch irgendwie lernen, so, okay, das macht für mich gar keinen Sinn, mich die ganze Zeit mit A und B und C zu vergleichen, so, die vielleicht mehr platzieren, mehr Beats machen, wenn ich gar nicht so also das ey, machen
das
will.
Das ist
so.
Nicht ganz weg, weißt du, das meine ich so, manchmal reg ich mir immer noch auf, weißt du, ich verstehe das so ein bisschen, aber ey, sowas geht ja nicht ganz weg und so, weißt du, was ich meine? So, aber dann, wenn man sich halt eine Sekunde Gedanken drüber macht, dann weiß man schon genau, völliger Blödsinn, weißt du, so. Aber nee, das ist mehr wahrscheinlich so sogar halt Selbstschutz, weil es einfach voll fucking nervt, neidisch zu sein, verstehst du? So, ja.
Ja, ich meine, generell ist ja immer so interessant, wie man sich selbst kennenlernt und weiß, merkt, was so zu einem passt. Weißt du, welcher Workflow? Und ich meine, man kann dann ja auch super schnell, also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich durch, was ich vorhin erwähnte, durch dieses Multitasking zwischen diesen verschiedenen Kunstdisziplinen immer für mich das Gefühl habe, dass ich im Flow bleibe und irgendwie kreativ bin. Weißt du, auch wenn ich nicht weiß, also ein Graffiti macht, dann mache ich kein Geld, weißt du?
Aber es ist voll gut fürs Gehirn, dass du das immer, also nicht so, keine Monokultur im Gehirn, weißt du, was ich meine? Also
was machst du aber dann in der anderen Zeit, wenn du jetzt drei Wochen keine Musik machst, wie verbringst du deine Zeit?
Ich habe einen Hund, so, weißt du, und mit dem, so, ich gehe einfach super viel spazieren mit meinem Hund, das ist echt meine Lieblingsbeschäftigung, krass, ehrlich gesagt, so.
Nice. Vielleicht und
ich hänge einfach rum, und
Soft Daddy in the fucking house.
Ich genieße voll das Leben einfach, weißt du, so, weiß nicht, hör Musik, ich esse vollkommen meine neue Freundin, die ist gelernte Köchin.
Oi.
So, weißt du, und also vor Corona, weißt du, so, wir sind auch andauernd einfach nur spazieren und essen gegangen, weißt du, und DJing war auch ein großer Teil meines Lebens davor, ehrlich gesagt. Weißt du, was ich meine? So, ich hatte so 10 Jahre lang meine eigene Veranstaltung am Cottbusser Tor, weißt du, Monarch, Beatgeeks, die wir so angefangen haben, eben für so Beat-Nerds,
stimmt,
die
ja,
früher waren, weißt du, einfach so eine Plattform zu geben, weißt du, wir haben uns damals gedacht, wie so eine Writer's Corner,
ja,
so lass sowas machen, so einfach jeder kann so eine Stunde Beats zeigen. Und das ist auch super geil. Wie gesagt, 10 Jahre haben wir es gemacht und das so, da war ich alle 2 Wochen halt dienstags damit beschäftigt, weißt du.
Hat das auch wegen Corona aufgehört oder schon vorher?
Ja, genau, wegen Corona.
Okay, also letztendlich könnte es potenziell weitergehen, wenn man.
Ja, nee, genau. Jetzt nach 10 Jahren haben wir gesagt, ich habe es mit einem Kollegen zusammen gemacht, Le Bob, alter Freund aus Düsseldorf. Und das 10-jährige und auch das ganze Corona-Abfuck-Ding und so, das war es auch das Zeichen, weißt du so. Und ich will danach irgendwas Eigenes machen. Aber müssen wir jetzt halt mal abwarten, wie lange es geht. Aber es wird genau selbe Shit sein, halt in einem anderen Laden, weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich habe es einfach geliebt, weißt du, betrunken für andere Betrunkene aufzulegen. Das ist einfach das Schönste überhaupt. Und da war es halt so, da hatten wir auch so voll viele geile Producer aus der ganzen Welt da, weißt du, was ich meine? Immer die gerade in Berlin waren, Off-Days hatten.
Cool.
Weißt du, so, die haben wir da eingeladen und so.
Ja, das ist natürlich
keine Ahnung, ein
richtig geiler Austauschspot dann, ne? Also genau solches.
Ja.
Orte sind auch wichtig.
Ja, ey, super wichtig.
Ja.
Gerade so.
Wenn ihr es nicht macht, meinst du, gibt es andere Leute? Also gibt es sowas hier in Berlin oder?
Ja, klar, gibt's schon mehrmals.
Beat Battles höre ich öfters, aber so einfach so Sessions, wo nur jetzt gezeigt wird und nicht so ein Battle-Gedanke, weil Battle stachelt natürlich immer so dann. Weißt du, machst du groß und stachelt es dann so an, aber irgendwie am Ende.
Battle, so, ich hasse Battles. Ja. Ich habe mal an einem Beat Battle teilgenommen vor 1000 Jahren und irgendwie war ich da noch so. So, da war ich so eingebildet, hab gedacht, so ja, natürlich, da komme ich auf jeden Fall weit, oder vielleicht gewinne ich das und so. Ich bin so in der ersten Runde rausgeflogen, das hat mich so voll abgefuckt damals, weißt du? Also, da hat auch so, weißt du, da war auch so ein großes Neidding in meinem Kopf und so, weißt du, da habe ich das gemerkt. Und aber vor 2 Jahren oder so haben wir bei diesem Red Bull Soundclash mitgemacht, weißt du?
Stimmt.
Und da war auch dieser Competition-Gedanke und wir haben das ehrlich gesagt nur wegen der Kohle gemacht. Ich meine, das, weißt du, so viel Kohle gegeben, haben wir gesagt, ja. Aber
Competition. War das da, wo auch noch Prügelei war und so?
Ja, genau, ja, weißt du? Ja. Das waren ja die Anhängsel von unserer Gruppe, weißt du.
Ja, aber, von Dexter oder so.
Ne, von Brank, ja, genau, also Brank, weißt du, so, also, aber ist ja auch egal. Competition und Musik, weißt du, das schließt sich für mich aus.
Mhm.
Ich hasse das.
Also ich finde, in manchen Genres, im Reggae funktioniert es eben derbe cool. Hast du diese Versus-Battles auf Instagram mitbekommen, wo man...
Nee, so also aber ich hab was gelesen über die Kultur, weißt du, die es da so gibt, weißt du, so mit dem Soundclash sozusagen.
Ja.
So, aber... Ja, das wäre halt überhaupt nicht meine Art, was meine ich nur so. Deshalb, keine Ahnung, deshalb so Beat Battles finde ich es auch nicht geil. Und ja, ich weiß auch nicht. Da finde ich Freestyle, also ich meine, ich gucke es mir nicht an, aber da finde ich Freestyle-Battles eher geil. Das ist eine Disziplin, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Und irgendjemand hat mir damals vor ein paar Jahren diesen Lars Freestyle irgendwo gezeigt. Keiner, da war so ein ganz außergewöhnlicher, weißt du, was ich meine? So, da habe ich gedacht, voll krass, so hat geilen Entertainment-Faktor so. Aber Beat Battle ist voll langweilig, weil es geht auch nicht darum, wer den Besten hat oder so. Ich meine, weißt du,
nee, irgendwie
das
letztendlich,
in der Musik das nicht.
Finde ich auch bei Beats so super interessant, wie irgendwie, gerade wenn bei Collabo-Tracks, weißt du, wenn so ein Beat so durchläuft und aber bei jedem neuen Rapper, der reinkommt, so bewegst du dich auch anders zum Beat mit, weißt du? Also so wie einfach, genau so, ne? Was das so ausmacht. Und manche catchen eben so den Beat so perfekt, dass du wirklich so im Beat bist. Das fand ich immer, wenn ich mit Afrop Songs gemacht habe zum Beispiel. Ich fand Afrop war immer mehr im Beat als ich, weißt du? Obwohl ich schon so für Flow und Reimkram, weißt du, so bekannt bin. Ich glaube, ich war immer, glaube ich, ein bisschen so mehr Laidbacker, so tak, tak, so krass auf dem Takt immer. Und das hat mich irgendwie dann im Nachhinein, wenn ich die Sachen so ein paar Jahre später gehört habe, war so, boah, der ist so einfach so krass im Takt irgendwie.
Ja.
Das finde ich super interessant, wie Beats einfach wirken, sobald Rap drauf ist. Und dann,
ja, genau, es macht was ganz anderes. Zum Beispiel so, ich habe manchmal so Beats, die ich für mich selber fertig mache, wo ich denke, boah, das ist ein fertiger Beat, damit bin ich zufrieden. Und ich schicke hier, wie gesagt, eloquent irgendwelche Loops, die für mich nur so irgendwelche Loops sind. Und dann denke ich mir so, ja, hier, hör mal rein, keine Ahnung. Und dann schickt ihr mir das zurück mit seinen Raps drauf und dann ist ein krasser Song. Ja. Und dann macht das den Song so viel größer. Weißt du, was ich meine? Das ist richtig krass.
Aber wenn du jetzt hier deine Instrumentalmucke machst, wo hast du denn so den Punkt, wo du merkst, so, das ist ein fertiger Beat? So, weil ich immer, wenn ich ein Beat von dir höre, ist es eben so ein Ding, was als Instrumentalmusik funktioniert, aber trotzdem eben für mich als Rapper auch voll funktioniert, weißt du so? Ja. Und ich finde voll viel Instrumentalmusik, gerade das so seitdem Soundcloud gibt und so diese Soundcloud-Producer, weißt du, dieses Future Soul, super geile Akkorde, alles und dann aber diese, genau. Und dann, ich liebe immer 8 Sekunden von jedem von diesen Songs, aber dann diese anderen 64 Part 8 Takter, ja. Da, weißt du, weil das ist so darauf angelegt, dass nie jemand da drauf rappt und deshalb bauen die viel zu viele Parts und deine Sachen sind ja irgendwie trotzdem wie für einen Rapper gemacht, aber funktionieren als Instrumental.
Das, was du sagst, eben so geil für Instrumentalmusik, da muss ja immer was passieren, sonst wäre es langweilig. Ja. Weißt du, aber klar, für einen Rapper ist das Schlimmste der Welt, auf dem Weg so, nein, Alter, lass mal wieder so wie vorher.
Ja. Aber also werden deine Sachen immer also komplizierter? Oder
also ich doch, ja, also ich glaube schon, ja. Ich hoffe, dass der Hörer das jedenfalls so denkt, weil früher habe ich einfach nur ein paar Loops genommen, habe so 3 Scratches drauf gemacht und heute gebe ich mir so manchmal ein bisschen Mühe mit den Arrangements.
Ja, aber
wenn jemand drüber rappt, dann auch einfach hier so, das sind so Sachen, es ist 4 Minuten, ein fucking Loop, aber sie singt da so krass drüber, sie macht mit ihrem Gesang so viele verschiedene Parts, da musste ich gar nichts mehr machen, weißt du. Aber
ist bei dir auch nur so ein Bauchgefühl-Ding, dann wann was fertig ist, nicht so auf, okay, bei dem Ding habe ich jetzt noch nicht den C und den D-Teil gebaut, deshalb ist der Beat noch nicht fertig, sondern du kannst schon einfach auch sagen, so, ey, das ist ein Loop, aber der Vibe stimmt.
So manchmal weiß man, ist fertig, ne, kennst du. Manchmal weißt du, und dann höre ich den so 50 Mal hintereinander. Lege ich noch ins Bett mit Kopfhörern, lege ich noch ins Bett, Penner mit ein. Das erste, was ich aufmache, wenn ich aufwache, so höre ich den an, ist so, ah, fuck, ja. Und dann weiß er, es ist fertig, aber manchmal denke ich auch so, ah, da muss noch dies gemacht werden, das gemacht werden. Dann ist irgendwann der Release-Tag oder der Abgabetag und dann denke ich mir, ach komm, scheiß drauf, passt schon. Wenn ich den eh schon 100 Mal so gehört, dann weißt du. Ja. Manchmal habe ich noch mehr damit vor, aber wenn es nicht rauskommt, kommt es nicht raus, weißt du, ich kann es auch nicht erzwingen. So.
Voll. Und gibt es so Momente, wo du irgendwie in der Produktionsphase mit irgendwas voll zufrieden bist und dann kommt irgendwas Neues raus und du hinterfragst auf einmal alles, weil du das so geil findest. Ich habe das irgendwie manchmal bei Alben gehabt, dass dann genau so ein neues Kanye-Album, weißt du, so kommt, wenn ich genau auf Finishline mit meinem Album bin und dann denkst du auf, oh Mann, da ist alles so geil. Jetzt jedes einzelne Ton und ich habe vielleicht auch geile Songs,
ich weiß nicht voll, was du meinst. So, dann klar hat sich auch so alles so in Frage stellen von wegen so, ist es überhaupt noch relevant? Ja. Braucht man das? Blablabla.
Hast du auch.
Richtig, ich bin halt Künstlergedanken. Also das haben irgendwie alle, ich spreche auch mit vielen Leuten darüber, ich finde das immer interessant, weil natürlich dachte ich immer so, ich wäre da so der Einzige, aber ja, es ist schon verrückt, ne, wie man sich da manchmal so, also das Vergleichen ist ja das Problem, weißt du? Vergleichen ist immer kacke und auf der anderen Seite gibt es aber, also ich bin echt so ein Typ so zwischen Schwarz und Weiß. Auf der einen Seite habe ich da manchmal so meine Zweifel und auf der anderen Seite denke ich manchmal, nee, das ist perfekt, das ist die beste Platte der fucking Welt, verstehst du?
Voll.
So, ja. Also da dazwischen.
Ja, genau, genauso bei mir.
Ich bin nie so, ist ganz okay, weißt du? So, ganz okay ist das Schlimmste der Welt überhaupt.
Voll. Ja. Entweder man hasst es oder man liebt es. Ja.
Aber es ist lustig, ne? Und aber was ich halt denke, so, was mir über die Jahre so aufgefallen ist, einfach so, ich habe auch eine Zeit lang versucht, irgendwie mal Beat zu machen wie der oder so. Aber ich muss einfach das machen, was aus mir rauskommt, verstehst du? Ja. Ich kann nichts anderes machen. Und als ich das akzeptiert habe, glaube ich, da habe ich auch akzeptiert, dass es halt auch nicht groß wird und so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist aber dafür.
Wann war das? In welchem Jahr oder welche Zeit?
Ach, über die letzten Jahre, keine Ahnung, so weiß nicht. So,
ja.
Letzte 5 Jahre oder so.
Und vorher
kannst
war.
Noch, kannst du noch eine Heineken passen?
Und vorher war schon noch immer dieses. Perspektive, obwohl du gemerkt hast, du arbeitest nicht so gerne mit Rappern zusammen, trotzdem irgendwie insgeheim immer noch so dieses, aber vielleicht irgendwie pickt mal irgendjemand oder was, also was hat sich denn so geändert? So
mit dem Picken, weil es ist so das Ding, so ich habe das Gefühl, dass meine Beats halt auch nie für Rapper passen, weil es haben natürlich viele Rapper CDs von mir so gehabt oder Files und die haben die nie gepickt, weil das halt immer zu voll ist, denke ich, weißt du? So, weil ich halt dazu tendiere, ich mach's halt so für mich, so fertig. Und auch so zu verspielt oft und so. Und es ist auch voll okay, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und aber neulich habe ich ja was mit Dilemma wieder gemacht, so, den kennst du auch.
Voll.
Und dann so, manchmal macht es auch Spaß. Eigentlich mache ich ja meistens so Musik halt nur für mich und so meistens so voll die schöne Musik, weißt du, ich mag so schöne Akkordfolgen, bla bla. Ja. Aber dann habe ich so voll den stupiden Loop gemacht und Dilemma hat nach einem Remix gefragt. Ich so, ja geil, das ist
perfekt.
So voll stupide und Shaka One und er drauf, dann macht es auch Spaß, weißt du, so.
Ja, ich finde eben gerade, wenn man so irgendwas macht, was sich nicht so irgendeinem Format unterwirft. Weißt du, wenn du jetzt gerade zum Beispiel Streaming-Rap machst, dann ist super klar, wie dein Song aufgebaut werden muss und wann er fertig ist sozusagen. Weißt du, wann, so, wann das Format erfüllt ist.
So. Aber man, also klar, so was du eben meinst, so man hört irgendwie eine neue Platte und denkt so, ja, boah, ist alles viel krasser und so, aber alles ist ja immer noch relevant. Ist, ja. Auch wenn jetzt alle Trap hören, wenn du so einen richtig geilen Dilla-Beat hörst und einen neuen, den du nie gehörst, denkst du, Alter, damn, weißt du? Also das ist so, ein geiler Beat ist immer ein geiler Beat, genauso wie man auch einen geilen Rocksong sich heute anhören kann. Ist auch nicht vorbei, ist ja nicht tot, weißt du? Ja. Man kann es alles irgendwie, weißt du? Also,
ich glaube, gerade deshalb sind Beats noch langlebiger, weil irgendwie so, weißt du, also jeder Beat kann noch mal irgendwann gerappt werden, der immer nur ein Instrumental war.
Und auch wenn man sich so die Kurven anguckt, alles kommt ja so zurück. Also auch Mode oder, keine Ahnung, eben auch so Musik. Ich meine, Boom Bap, zeitlang war es voll out, jetzt ist es durch Lo-Fi in, bla bla. Und da ist natürlich Instrumental halt, ja klar, das kann besser sein als mit Texten, wenn du jetzt zum Beispiel über die Corona-Pandemie raps in 10 Jahren, ja, pff, keine Ahnung, was
weißt du. Hast du die Grammy-Nominierung gesehen für Best Rap-Album dieses Jahr?
Ja, also ich hab's gelesen.
Ne? So. Also da war Freddie Gibbs' Album von Alchemist irgendwie produziert, ne? Dann irgendwie dieser D-Smoke, so, der auf jeden Fall auch echt krass kredibiler Künstler ist. Denn was war noch? Jay Electronica Album, wo auch Alchemist und so drauf sind. Also letztendlich irgendwie kommt also auch wieder so eine Ära, wo ich glaube auch voll, dass diese Art von Real Hip-Hop-Produzenten auch, weißt du, also.
Und das ist voll schön zu sehen, auf jeden Fall.
Finde ich auch.
Voll. Ich verfolge es eigentlich nicht, aber klar, jetzt wo du das sagst, hab ich die Namen auch gesehen. Und also ich höre auch gar nicht so viel Ami-Rap, muss ich sagen. Aber klar, Alchemist, natürlich mega geil, was, wenn der hat's auch verdient, Digga, weißt du.
Ja, auch echt krass, was er sich da aufgebaut hat mit seinem Label. Ja, so.
Weißt du, der hat, hab ich früher auch gedacht, zu raw eigentlich für sowas, war voll geil.
Ja.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ne? Mega, ne?
Ja. Ich weiß nicht, wie das so, ich weiß nicht, welche deutschen Musikpreise es so gibt. Keine Ahnung,
mehr.
So,
keine einzige mehr, ne?
Ja.
Oder nichts, was irgendwie relevant wäre, was man.
Ja.
So. Gab es irgendeine Art von Award, die du mal je angestrebt hast? So ein Juice Best Producer of the Year Award? War das je was irgendwie auf deiner Agenda stand? So, es gab hier irgendwie auch noch nie so diese Accolades für Hip-Hop. Aber weißt du, es gab dann so den Echo, der größte Musikpreis war, der für Musiker irgendwas dann gezählt hat, solange es gab. Aber es waren noch furchtbare Veranstaltungen immer. Also.
Ja. Aber hat man eine Kohle noch bekommen oder einfach nur so?
Das ist dann irgendwie einfach so der Bonus dafür, dass du eh den ganzen Jahr schon Bonus hattest.
Wenn er den hattest.
Insofern, genau.
Das waren noch bessere Zeiten.
Ja, genau. Aber eigentlich sind die Zeiten jetzt besser, weil irgendwie viel mehr Möglichkeiten
sind. Guck mal, so voll lustig. Ich habe eben gesagt, ich habe an diesen alten Remix gedacht, die ich in den 90ern gemacht habe, von dieser grünen Brille-EP. Und da rappst du ja auch so, da irgendwie so MP3 dir die Käufer klaut und so, weißt du? Genau, weißt du, wie ist lustig, dass das da aufgekommen. Und ich meine, ich wäre heute froh, wenn ich für jeden meiner Songs 1 Euro kriegen würde.
Ja.
Alter, weißt du, wäre immer noch super fucking viel Kohle.
1 Cent wäre viel.
Weißt du, was ich meine? Genau. Das ist so voll krass, weil eine MP3, so früher hat man noch so im iTunes-Shop so eine MP3, 1 Euro, also 99 Cent oder manchmal 89 Cent, so super viel Kohle eigentlich.
Richtig viel.
Jetzt so.
Ja, jetzt ist
definitiv. Und davor war es ja noch besser, weißt du.
Ja. Was meinst du, kommt nochmal irgendwie, also Vinyl ist ja super gewachsen in den letzten Jahren, hast du Sachen auch schon mal auf Tape gemacht?
So. Ja, haben wir schon mehrmals gemacht, aber Tape finde ich eigentlich ein bisschen unnötig, weil es ist irgendwie korrekt, das alte Mal im Prinzip ist Plastikmüll, wenn wir ehrlich sind.
Vinyl ist auch aus Plastik, aber es ist so das
Vinyl. Ja, aber Vinyl wird auf jeden Fall mehr gebraucht, weißt du, guck mal, wenn ich, keine Ahnung, 1000, 2000, 3000 Platten irgendwie von sowas presse, weiß ich, das kaufen Leute, die haben da richtig Bock drauf, weißt du, was ich meine, so. Und ja klar, die Kassette auch, aber ein Plattenspieler ist auf jeden Fall weit verbreiteter als ein Kassettendeck heutzutage, würde ich schätzen. Ja. So, weiß nicht. Ich habe auch ein Kassettendeck so zu Hause die ganze Zeit stehen gehabt und jetzt beim Umzug habe ich es gedumpt, Alter. Ich höre die eh nie an, weißt du? Ich habe die wirklich nie angehört. Ich habe super viel Kassetten. So viele Kassetten, alle meine Beat-Homies, immer hier hast du Kassette und immer so nice, aber im Prinzip collecten die Staub bei mir. Deshalb meine ich, weißt du?
Ja, voll. Ich liebe Sachen, die Staub collecten, deshalb habe ich noch jede Art von Spielgerät.
Ich habe Walkman. Ich habe so viel Shit. Ich bin zum Umzug so viel losgeworden, weil ich hatte auch so einen ganzen Keller noch voller altem Shit.
Ja.
Aber da ist irgendwann ein Penner eingebrochen.
Fuck.
Und er hat da so auch eine Woche lang so ein Bett drin gemacht und hat in unsere letzte Kiste von Betty Ford Boys Merch reingepisst, Alter.
Oh, shit.
Also es war wirklich, und da musste ich mich von ganz vielen Sachen einfach so lösen, weil es war einfach fucking kontaminiert und Rattenkack und alles Mögliche.
Ja.
Und das hat aber ganz gut getan, weißt du, mich vom ganzen alten Scheiß da zu lösen. Ich habe noch so 2, 3 Sachen so rausgepickt, weißt du, die ich so gesehen habe in dem ganzen Unheil und Und ich habe immer noch super viel, verstehst du? Obwohl ich den ganzen Keller verloren habe, habe ich immer noch so viel Kram. Das ist aber irgendwie auch scheiße.
Viele Platten?
Ja, viel zu viel Platten. Ja. Ich hasse meine Plattensammlung.
Ja.
Beim Umzug, ich will die loswerden, Alter.
Sag Bescheid.
Aber halt so im Ganzen verkaufen ist halt so, ja, das ist auch scheiße.
Und was hast
halt
du viel? Hast du viel so die Hip-Hop-Schlager der 90er und so?
Also ja, also ich habe eine große Hausmusiksammlung aus den 90ern, weil damit habe ich eigentlich so angefangen, so für mich zu Hause so ein bisschen aufzulegen, so Hausmusik, aber da habe ich eine große Sammlung, auch eine ganz geile Sammlung, so. Voll. Da will ich auch vieles nicht veräußern wollen, aber ich habe also super viel Hip-Hop aus den 2000ern. Weißt du, so, ich habe so viel Hip-Hop aus den 2000ern, dass ich mir eh nie wieder anhöre, weißt du.
Was war die Platte, für die du am meisten Geld gezahlt hast, weißt du noch? Hast du mal irgendwie so einen unvernünftigen Kauf gemacht, weil irgendwas so ein ideal
ist? Ja, also es war nicht viel, aber es war neulich eine 7-Inch von Dwelly von The Basement EP. Und da sind so Dilla-Beats drauf, aber da steht nicht Dilla drauf oder so. Das sind so, also Dance With Me heißt der eine Song.
Ja.
Das ist so, ich glaube, es ist ein Dilla-Beat. Ist das ein Dilla-Beat?
Ich glaube, das ist selber von Dwelly und ich hatte damals...
Auf der anderen Seite ist nämlich so ein, aber auf der anderen Seite ist ein Song, wo Dwelly drüber singt, das ist auf Welcome to Detroit dann rausgekommen oder so. Also okay. Auf jeden Fall.
Nice.
Und irgendwie, aber dieses Dance With Me, Twit One hat mir das gezeigt. Ich habe gedacht, boah,
ich habe das hier auch auf dem Rechner, weil ich habe das alte Dwelly-Demo mit 22
und
Songs. Weißt
du, und die Platte habe ich nie gefunden. Die habe ich nie gefunden, die gab es
nirgendwo. Die gab es nie. Nein, das war das Demo von seinem ersten Album.
Genau.
Und da hat er Deal bekommen und dann waren da Neptunes Beats drauf und es war super verwässert und so.
Und die gab es auch nicht auf Discogs. Ja. Und dann irgendwann gab es die auf Discogs, so vor eineinhalb Jahren oder so 50 oder 60 Euro, habe ich gesagt, das ist mir scheißegal, Digga, habe ich sofort gekauft. Und ja, mehr habe ich, glaube ich, nicht für eine Platte bisher ausgegeben, weißt du, so, weil ich bin jetzt auch kein Typ, der Originalpressung braucht, was ich mittlerweile reicht mir eine MP3, Digga. Ja. Weißt du so, also ich brauche es eigentlich nicht.
Nee, normal, aber ich finde es manchmal interessant, was, weißt du, Leute dann irgendwie bezahlen für Sachen, also die dann doch
einen Wert haben. Ich kenne Leute, die haben für Platten, weißt du, so. Genau, aber so weit würde ich halt nicht gehen.
Nee.
Und 60 war für mich viel. Wie viel war deine teuerste? Mehr jetzt, wahrscheinlich.
Nee, ich glaube auch ungefähr irgendwie sowas in dem Dreh.
Ja.
Ich
glaub, und alles andere ist doch Halsabschneiderei, verstehst du? Also ich meine...
Ich habe mir so, aber die, ich glaube, meine teuerste ist sogar eine, die echt sehr ungenießbar ist, von LP, weißt du, von Company Flow, glaube ich, so sein erstes oder zweites Soloalbum, so ein Triple Vinyl, auch so 68 Euro bei Groove City gebraucht und ja, das ist einfach,
ist auf jeden Fall
auch, ja, und das ist auch voll wertig gemacht, so, aber die Mucke ist so krass, hardcore, ungenießbar, so.
Ja, dann ist halt so ein Collectors-Ding. Halt.
Genau, ist so richtig, so, manche Sachen nicht, eigentlich Vinyl mag ich auch mehr, diese Collectors-Sachen.
Und ich finde auch so, natürlich so jetzt auch, wo ich wieder meine ganze Plattensammlung heute durchgegangen bin und diese scheiß EPs zu finden, habe ich auch ganz viele Platten wieder gesehen. So, da ist wie so Fotos, es hängen Erinnerungen dran. Ja. Bei manchen Sachen ist das irgendwie voll geil, ist wie so eine Erinnerung, aber halt vieles ist auch unnötig. So, aber ist schon eigentlich schön, eine Plattensammlung zu haben, aber umziehen ist halt scheiße mit Platten.
Das ist richtig scheiße, voll. Auch auflegen mit Platten war früher richtig scheiße.
Also habe ich früher auch noch gemacht, so, aber.
3-4 Riesenkästen zu so einem Gig geschleppt, um 5 Stunden aufzulegen.
Und da genieße ich auch die Technik. Serato, so geil, weißt du? Ich liebe das. Ich habe mir sogar diese Dinger geholt, so, also ich benutze diese Händen, aber du legst nur so einen kleinen Puck so auf den Plattenspieler, brauchst gar nicht mehr eine Platte. Auch die Nadel, du setzt die Nadel nicht mehr drauf, sondern dieser kleine Puck, der sendet halt den Timecode.
Okay.
Und du kannst auch einfach so halt dann.
Und dann scratchst du auf der Slipmat, oder?
aber ich scratch halt nicht, aber so machst du das halt. Weißt du, Alter? Aber das Coole ist halt, so wenn halt so Outdoor-DJs. Nimmt ihr das halt so Vibration, Wind, Staub, die ganzen Probleme, Digga, die halt große Serato-Probleme manchmal waren, weißt du, nimmt das halt weg, das ist ganz cool.
Ja, vor allem Serato-Probleme. Wir hatten früher als Dynamite Deluxe-Gigs, wo wirklich nach unserem ersten Album hatten wir einfach unser Instrumental-Vinyl und das war dann unser Live-Playback, ne?
War super fucking geil, Alter.
Ja, es war geil, aber dann sind wir mal irgendwo auf einem Festival aufgetreten, wo es krass gewindet hat und es ist wirklich die ganze Zeit einfach die Nadel von der Platte geflogen, so. Und das gab, weißt du, kein DAT oder irgendwas und dann danach sind wir dann, glaube ich, auf DAT umgestiegen, so. Vollkommen krass, auf jeden Fall. Meine letzte Frage, die ich an dich habe, Suf Daddy, ist, wir Hip-Hop-Leute suchen uns ja irgendwann im jungen Alter immer so unseren Namen aus, ne? So bei mir war es Sammy Deluxe mit dem AKA noch Sam Similia, Wicked MC und dann später noch irgendwie Big Boss of the North. Und irgendwie kann ich zu all denen noch stehen so und irgendwie hab manchmal so mein, weißt du, ein paar Jahre lang habe ich Sam Similia nicht benutzt, weil ich nicht so irgendwie mich so mit Kiffen assoziieren wollte. Ein paar Jahre fand ich Sammy Deluxe irgendwie peinlich. Suff Daddy ist ja nun eindeutig auch mit Alkohol oder also dieses Wort Suff impliziert ja auch so ein bisschen wie Kiffen, so irgendwas so gar nicht so Positives, so, ne? So, und genau, meine Frage an dich ist, glaubst du, du wirst deinen Namen je ändern, so wie viele Young irgendwas oder Little irgendwas dann irgendwann nicht mehr Young oder Little sind?
Nee, ich werde ihn nie ändern. Nee. Und so, ich fände es sogar geil, also für den unwahrscheinlichen Fall, weißt du, dass man ins Fernsehen kommt oder so, da soll auch Soft Daddy stehen, weißt du? Ja,
das ist, mein, das ist auch eine super Marke. Also
ich finde es besser so,
weißt du. Guten
so.
Namen auf jeden Fall. Ja. Wie bist du drauf gekommen? Also ey, schon Puff Daddy irgendwie?
Ja, also genau, aber nee, der wurde mir gegeben, weil halt damals war ich immer der Typ, der immer ein Bier in der Hand hatte und okay. Irgendwie hat immer so Soft Daddy gesagt, und als ich mich bei MySpace angemeldet habe, muss ich mir einen Namen wählen. Ich habe mir gedacht, ja, keine Ahnung, so weißt du, Soft Daddy so aus Spaß. Weißt du? Ja, aber ja, irgendwie so, guck mal, manchmal, ey, guck mal, du lernst die Eltern deiner Freundin kennen und so, was machen sie denn so? Ich mache Musik, wie heißt denn Soft Daddy und so, oh mein Gott, ja, weißt du, genau. Weißt du, ich schäme mich so. Ja. Aber dann sag ich so, aber es ist sehr gute Musik, ja, bla, weißt du. Voll. Aber mit dem Namen, der klingt erstmal so nach billiger Scheiße. Ja. Aber auf der anderen Seite so, alle können sich den merken. Das
auf jeden Fall, ist so richtig so einmal gehört und man weiß einfach, dass genau, es das so, nicht gibt.
Insofern ist jetzt nicht so der beste Name, weißt du, aber.
Insofern ist, auch. So, ja. Insofern ja. Ist nicht so der beste Name, aber es ist Soft Daddy in the motherfucking house, hey, im Hochkultur Podcast. Ja. Vielen Dank für die Gastgeschenke, Party People. Folgt diesem Mensch auf allen sozialen Medien, wo es gibt. Checkt seine Beats. Es ist keine Fahrstuhlmusik, es ist kein Lo-Fi, es ist High Class. Geile Hip-Hop-Beats, ja. Normale Hip-Hop-Beats, so will er, dass ihr es nennt, aber sie sind qualitativ sehr gute normale Hip-Hop-Beats. Hey, vielen Dank für dieses Gespräch auf jeden Fall und ja, bis bald, viel Erfolg, grüß deine Producer-Kollegen Brank und Dexter, die würde ich auch gerne mal interviewen, auch großartige Produzenten. Gibt es noch weitere Betty Ford-Sachen in Zukunft?
Ja, also wir planen es seit Jahren, aber es ist ein anderes Thema.
Alles klar. Nächste Sendung, peace out.